Stell dir mal folgendes Bild vor. Ein aristokratischer Mann, extrem blass, mit streng zurückgekämmten Haaren, einem sehr eleganten schwarzen Umhang und diesem durchdringenden, hypnotischen Blick.
Ja, da hat wahrscheinlich jeder sofort genau denselben Namen im Kopf.
Absolut. Dracula. Jeder auf diesem Planeten kennt diesen Vampir. Das ist eine globale Ikone. Aber wenn ich dich jetzt frage, also dich als Zuhörer, wer war eigentlich der Mann, der ihn erschaffen hat?
Da herrscht dann meistens völlige Stille.
Genau, Stille.
Selbst Leute, die das Buch gelesen haben, stolpern total oft über den Namen des Autors.
Ja.
Bram Stoker ist als historische Figur im Grunde, komplett hinter seiner eigenen Erfindung verschwunden. Der Schöpfer wurde quasi von seinem eigenen Monster verschlungen.
Das ist so faszinierend und genau deshalb tauchen wir heute tief in dieses Thema ein. Wir schauen uns Analysen an, historische Aufzeichnungen, originale Manuskripte. Unsere Mission für diese genaue Analyse ist nämlich nicht, dass wir den Vampir jagen. Wir wollen den Autor entdecken.
Richtig. Wir legen den Fokus heute ganz gezielt auf Stokers tatsächliche, extrem akribische Arbeitsweise hinter diesem riesigen Mythos. Und wir wollen zeigen, warum er halt weit mehr war als einfach nur der Typ, der diese Horrorgestalt erfunden hat.
Und wenn wir uns da die realen historischen Aufzeichnungen ansehen, also das Jahr 1912, als Stoker in London starb,
dann zeichnen die Nachrufe ein völlig bizarres Bild von ihm.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Was stand da drin?
Da trauerte man nicht um ein literarisches Genie des Grauens. Man verabschiedete in erster Linie den extrem zuverlässigen Manager des berühmten Lyceum Theater.
Das musst du dir mal überlegen. Das wäre ungefähr so, stell dir vor, man würde heute herausfinden, dass Stephen King eigentlich gar kein hauptberuflicher Schriftsteller ist.
Ja, genau.
Sondern dass er hauptberuflich eine große Kinokette leitet und seine ganzen Welterfolge nur mal ebenso heimlich im Kassenhäuschen geschrieben hat.
Ein fantastischer Vergleich. Stoker war der Organisator, er war der Buchhalter und der allerengste Mitarbeiter des damals absoluten Superstar-Schauspielers Sir Henry Irving.
Wahnsinn!
Das Schreiben von Dracula, das 1912 ja immerhin schon 15 Jahre auf dem Markt war, lief in der öffentlichen Wahrnehmung quasi unter nettes Hobby.
Aber dieses nette Hobby war ja gar nicht so klein, oder?
Überhaupt nicht. Das umfasste über 10 Romane, diverse Erzählbände und unzählige journalistische Arbeiten. Also Bücher wie The Snake's Pass oder The Jewel of Seven Stars. Stoker war extrem produktiv.
Okay.
Und wenn man seine Werke mal chronologisch studiert, sieht man da einen roten Faden, der weit über einfache Gruselgeschichten hinausgeht. Er hat sich fast obsessiv mit dem Aufeinandertreffen von alten, archaischen Mythen und der absolut modernen, rational durchgetakteten Welt beschäftigt.
Also war Dracula gar kein Zufall?
Nee, Dracula war kein glücklicher Zufallstreffer. Das war die Spitze eines Eisbergs, an dem er jahrelang gearbeitet hat.
Und genau an diesem Punkt, finde ich, wird es wahnsinnig spannend. Also wenn wir uns Stokers tatsächliche Arbeitsweise mal ansehen, wir haben ja oft dieses romantische Klischee vom Horrorautor im Kopf.
Oh ja, der leidende Künstler.
Ja, irgend so ein fiebriger Visionär, der nachts bei strömendem Gewitter schweißgebadet aufwacht, zur Feder greift und im absoluten Rausch ein Meisterwerk aufs Papier schleudert?
Genau das war er nicht.
Eben. Wenn man sich seine Originalmanuskripte ansieht, die liegen heute drüben in den USA in der Rosenbach Library in Philadelphia, dann platzt diese Illusion sofort.
Absolut. Da liegt kein wildes Gekritzel von irgendeinem Wahnsinnigen. Da liegen gigantische Tabellenkalkulationen aus dem 19. Jahrhundert.
Ja, die Dokumente dort in Philadelphia zeigen einen Mann, der eher wie ein besessener Verwaltungsbeamter gearbeitet hat.
Ein Beamter des Grauens, sozusagen.
Genau. Stoker hat jahrelang Eisenbahnfahrpläne aus ganz Europa gesammelt. Er hat topografische Landkarten studiert, historische Reiseberichte ausgewertet. Er hat sogar die Gezeiten an der englischen Küste recherchiert.
Das ist echt krass. Er hat quasi das Wetter gecheckt für seine fiktiven Tage. Ja, er berechnete die genauen Fahrzeiten von russischen Dampfschiffen, protokollierte Entfernungen zwischen kleinen Bahnhöfen in Transsilvanien. Die Manuskripte, das sind vergilbte Seiten, voll mit endlosen Streichungen, neu geordneten Kapiteln und minutiösen Zeitplänen für jede einzelne seiner Figuren.
Das klingt für mich, ehrlich gesagt, weniger nach einem Poeten. Das klingt vielmehr nach so einem modernen True-Crime-Podcaster.
Mhm, ja. Einer, der total besessen Beweise an so einer Korkwand sammelt und mit roten Fäden verbindet. Oder, weiß nicht, wie ein Projektmanager, der sicherstellen muss, dass die Lieferketten für so ein Riesenbauprojekt auf die Minute genau stimmen.
Ein literarischer Projektmanager, das trifft es gut.
Aber lass uns hier mal ehrlich sein. Macht diese absolute Nüchternheit, dieses extrem bürokratische Planen am Schreibtisch, macht es nicht eigentlich jede unheimliche Stimmung sofort kaputt? Wie meinst du das genau?
Naja, wenn ich ein Monster erschaffen will, dann darf ich es doch nicht in eine Excel-Tabelle pressen, oder? Geht da nicht die Magie verloren?
Auf den ersten Blick wirkt das kontraintuitiv, das stimmt. Aber für die Literatur gilt oft das genaue Gegenteil. Das Unheimliche braucht nämlich zwingend das Gewöhnliche als Kontrastfläche, um überhaupt wirken zu können.
Okay, verstehe.
Je präziser, je alltäglicher und unanfechtbarer die beschriebene Wirklichkeit ist, desto verstörender ist dann der Moment, wenn das Unerklärliche in sie einbricht.
Ah, wie am Anfang vom Buch.
Richtig. Wenn Jonathan Harker am Anfang des Romans völlig banal und super detailliert seine Zugverbindungen nach Transsilvanien aufschreibt und dann noch die regionalen Hühnergerichte bewertet, fühlen wir uns total sicher.
Wir sind im ganz normalen Reisealltag.
Genau. Wir sind in der realen, berechenbaren Welt. Und wenn in genau dieser penibel dokumentierten Welt dann plötzlich Naturgesetze ausgehebelt werden, erwischt das den Leser völlig unvorbereitet. Stoker war einfach ein meisterhafter Handwerker. Er hat dieses Fundament so extrem realistisch gegossen, damit das Monster darauf umso bedrohlicher wirken kann.
Wenn man dieses Buchhalterische, also dieses Handwerkliche im Hinterkopf hat, dann macht plötzlich auch die gesamte Welt von Dracula total viel Sinn.
Definitiv.
Man denkt bei Vampiren ja immer an so verstaubte Mittelaltermärchen, flackernde Fackeln, Spinnenweben und alte Burgen. Aber wenn man den Roman heute liest, ist das ein hochmoderner Technik-Thriller des 19. Jahrhunderts. Das ist quasi Science-Fiction seiner Zeit.
Ja, das darf man nicht vergessen. Das viktorianische England stand am absoluten Höhepunkt der industriellen Revolution. Die Gesellschaft besaß einen fast schon arroganten Glauben an den eigenen Fortschritt.
Wir schaffen alles, wir erklären alles.
Genau. Charles Darwin hatte das biologische Weltbild komplett auf den Kopf gestellt. Louis Pasteur erklärte Bakterien und revolutionierte damit die Medizin. Überall wurden Telegrafenkabel verlegt, Eisenbahnen schnitten durch die Landschaft.
Die Welt wurde rasant kleiner.
Und die herrschende Meinung war einfach, gebt uns noch 20 Jahre und die Wissenschaft wird das letzte Geheimnis des Universums entschlüsselt haben. Es gab da eigentlich gar keinen Platz mehr für Magie oder Mythen.
Und Stokers Helden sind die absoluten Posterboys für genau diese moderne Welt. Hier wird es nämlich wirklich interessant.
Oh ja.
Das sind ja keine Ritter mit Kreuzritterschwertern, die da losziehen. Jonathan Harker ist ein Immobilienjurist, der prüft Verträge, Eigentumsverhältnisse und Grundbucheinträge in London.
Richtig bürgerlich.
Total. Van Helsing ist ein renommierter Wissenschaftler und Arzt. Dr. Seward leitet eine psychiatrische Klinik nach den allerneuesten medizinischen Standards. Und sie nutzen ununterbrochen die neueste Technik.
Ja, das ist faszinierend, wie viel Technik da vorkommt.
Die diktieren ihre Gedanken nicht mit so einer Feder in staubige Bücher. Die nutzen Phonographen, um Sprache auf Wachswalzen aufzuzeichnen. Das war das absolute Hightech-Gadget von 1897.
Das war das Smartphone der damaligen Zeit.
Genau. Mina Harker organisiert den gesamten Widerstand mit einer Schreibmaschine. Sie machen Bluttransfusionen. Und mein absoluter Lieblingspunkt, Dracula selbst reitet eben nicht auf so einem schwarzen Pferd durch dunkle, neblige Wälder. Er bucht Frachtraum auf einem russischen Dampfschiff, um nach England zu kommen.
Er nutzt die Logistik des Feindes.
Er nutzt die moderne Logistik, ja.
Und das Böse bedient sich der Infrastruktur des Fortschritts. Der Vampir kriecht nicht irgendwie aus der Vergangenheit heran. Er lässt sich per Schiffskurier mitten in das pulsierende Herz des modernen Empires liefern.
Wie ein Paket.
Ja, er kauft Immobilien in London. Er agiert quasi wie ein feindlicher Investor.
Und das bringt uns zu dem Konflikt, der das Buch so wahnsinnig zeitlos macht. Wenn wir das große Ganze betrachten, testet Stoker hier die Grenzen der modernen Wissenschaft.
Aha. Die Bluttransfusion, die du gerade erwähnt hast, die sind ein perfektes Beispiel. Van Helsing wendet die modernste medizinische Methode der Zeit an, um das Opfer des Vampirs zu retten. Aber die Transfusion scheitert letztendlich.
Die Technik verliert.
Genau. Die Wissenschaft allein reicht nicht aus.
Es ist also wie so ein gigantischer Stresstest für die menschliche Arroganz. Stoker zeigt uns Leute, die echt denken, sie hätten mit ihren Telegrafen und Schreibmaschinen die komplette Welt verstanden. Und dann wirft er ihnen ein Problem vor die Füße, das sich physikalisch einfach überhaupt nicht erklären lässt. Ist der Vampir also eigentlich nur ein Symbol dafür, dass unsere Logik versagt?
Das kann man absolut so sagen. Das eigentliche Thema von Dracula ist nämlich die Fragilität menschlicher Gewissheiten. Es geht um den totalen Kontrollverlust. Die Helden müssen schmerzhaft erkennen, dass ihre reine, kühle Logik an eine absolute Grenze stößt. Sie müssen akzeptieren, dass da draußen Dinge existieren, die sich eben nicht unter ein Mikroskop legen lassen.
Und das ist es, was den Roman heute noch so modern macht, oder?
Exakt. Wir leben heute im Zeitalter von künstlicher Intelligenz, von CRISPR-Gentechnologie und globalen Datennetzen. Wir haben dieses viktorianische Urvertrauen geerbt, dass wir jedes Problem technisch lösen können.
Da hat sich nicht viel geändert.
Nee. Und gleichzeitig stehen wir vor Krisen wie dem Klimawandel oder diesen unberechenbaren Algorithmen, wo wir plötzlich spüren, hey, unsere vertrauten, rationalen Erklärungen reichen plötzlich nicht mehr aus.
Ja, man fühlt sich ohnmächtig.
Dieses flaue Gefühl im Magen, dass wir vielleicht doch nicht alles unter Kontrolle haben. Genau das hat Stoker in Form dieses Vampirs perfekt eingefangen.
Wahnsinn. Wenn es im Roman also inhaltlich genau darum geht, dass diese modernen Helden verzweifelt versuchen, etwas Unerklärliches zu begreifen, wie hat Stoker diese Informationsbeschaffung dann literarisch umgesetzt? Weil wir haben ja vorhin seine Manuskripte besprochen und er überträgt diese Zettelwirtschaft ja direkt in die Architektur des Buches.
Ja, das ist strukturell unfassbar clever.
Es gibt ja keinen klassischen Erzähler. Da sitzt niemand am Lagerfeuer und sagt uns, passt auf, so war das damals.
Die Form ist fast noch revolutionärer als der Inhalt, würde ich sagen. Der Roman besteht zu 100% aus einer völlig unkommentierten Collage.
Nur Schnipsel.
Genau. Es sind aneinandergereihte Tagebucheinträge von völlig verschiedenen Personen. Es sind hastig getippte Telegramme, Transkripte der erwähnten Phonographenaufnahmen, Zeitungsausschnitte über einen seltsamen Sturm und dann noch die Schiffsjournale eines toten Kapitäns.
Und niemand weiß alles.
Niemand. Keine einzige Figur in dem Buch überblickt das große Ganze. Jeder hat immer nur ein ganz kleines, isoliertes Puzzleteil in der Hand.
Also als ich mich durch die Quellen für diese Analyse gearbeitet habe, dachte ich sofort, das ist im Grunde die Beschreibung einer modernen Open-Source-Recherche.
Oh, das ist ein interessanter Gedanke.
Ja, es erinnert mich extrem an heutige Reddit-Foren, wo sich hunderte User aus der ganzen Welt zusammenschließen, um einen echten Kriminalfall zu lösen. Weißt du, jemand in London postet ein verschwommenes Foto, jemand in New York findet ein passendes Flugticket dazu und ein Dritter übersetzt dann irgendein seltsames Dokument.
Schwarmintelligenz im 19. Jahrhundert.
Exakt. Jeder wirft seinen winzigen Informationsschnipsel in die Mitte und erst aus der kollaborativen Auswertung der Daten entsteht dann das Täterprofil. Der eigentliche Kampf gegen Dracula beginnt also gar nicht mit dem klassischen Holzpflock oder so einer Knoblauchzehe. Der Kampf beginnt im Archiv.
Das ist hervorragend beobachtet. Die wichtigste Waffe in diesem Roman ist tatsächlich die Informationsverarbeitung. Mina Harker nimmt all diese verstreuten Tagebücher und Telegramme, tippt sie auf ihrer Schreibmaschine ab und ordnet sie chronologisch.
Sie ist die Systemadministratorin.
Richtig. Erst durch das Systematisieren von Daten wird das Monster für die Gruppe überhaupt sichtbar. Stoker traute seinem Publikum hier unglaublich viel zu. Er dokumentiert die Geschichte nur, anstatt sie zu erklären. Er zwingt die Leser quasi, sich selbst durch diesen Berg an Dokumenten zu arbeiten und eigene Schlüsse zu ziehen.
Man ist Teil der Ermittlung.
Erkenntnis fällt bei Stoker nicht vom Himmel. Sie ist das harte Resultat geduldiger Lektüre und Auswertung. In einer Informationsgesellschaft wie der unsrigen heute, in der wir täglich aus endlosen und zusammenhängenden Datenströmen unsere Realität filtern müssen, wirkt diese Erzähltechnik von 1897 wirklich fast prophetisch.
Okay, wir haben jetzt also ein ziemlich klares Bild von dem, was Bram Stoker da eigentlich erschaffen hat. Wir haben einen brillanten, bürokratischen Handwerker, der nachts Fahrpläne wälzt. Wir haben eine tiefgründige, philosophische Reflexion über die Grenzen der Wissenschaft. Und wir haben einen fast dokumentarischen, extrem clever gebauten Meisterroman.
Ja.
Und hier bricht mein Gehirn jetzt ein bisschen zusammen.
Warum?
Klischee, also dieses Klischee vom eleganten Verführer im schwarzen Frack, der Damen in Ohnmacht fallen lässt. Die historischen Quellen sind da ja sehr deutlich. Die Antwort liegt überhaupt nicht im Buch. Die Antwort liegt auf der Bühne, oder?
Ganz genau. Die Entstehung der Pop-Ikone Dracula, wie wir sie heute kennen, ist ein echtes Meisterstück der pragmatischen Notlösung. Wer den Roman aufmerksam liest, begegnet nämlich einer völlig anderen Kreatur.
Wie sieht der echte Dracula denn aus?
Stokers Originalvampir ist ein kräftiger, alter Mann. mit weißen Haaren, die allerdings später wieder dunkel werden, wenn er Blut trinkt. Er hat einen buschigen, weißen Schnurrbart, extrem behaarte Handflächen und vor allem seine Bewegungen sind abstoßend tierisch.
Nichts mit Gentleman.
Gar nicht. Jonathan Harker beobachtet ihn dabei, wie er in seinem Umhang kopfüber die vertikale Burgmauer hinabkriecht. Wie so eine gigantische, eklige Eidechse. Der literarische Dracula ist kein Salonlöwe, er ist ein brutaler, unmenschlicher Eindringling. Er ist ein Raubtier.
Definitiv, also kein Bela Lugosi, der mit so einem ungarischen Akzent super charmant sagt, ich trinke niemals Wein.
Nein, überhaupt nicht.
Wie passiert denn dann so eine krasse Verwandlung? Ich meine, das Monster wurde ja komplett umgeschrieben.
Der entscheidende Wendepunkt war das Jahr 1924. Das war 12 Jahre nach Stokers Tod. Im Londoner Little Theatre wollte der Schauspieler und Autor Hamilton Dean eine Bühnenfassung des Romans inszenieren.
Okay.
Und als Theatermacher stand er da vor einem gewaltigen logistischen Problem. Man kann ein wildes, fast stummes Tier, das kopfüber Wände hinunterkrabbelt, nicht für 2 Stunden in den Mittelpunkt eines britischen Konversationsstücks stellen.
Das sieht ja auch lächerlich aus auf der Bühne.
Das funktioniert optisch nicht und dramaturgisch erst recht nicht. Ein Schauspieler, der stundenlang wie eine Eidechse über die Bretter rutscht, wirkt unfreiwillig komisch. Aus ganz banalen, handwerklichen Zwängen heraus musste Dean diesen Vampir zivilisieren.
Er brauchte jemand, der sprechen kann.
Genau. Er brauchte eine Figur, die in einem normalen englischen Wohnzimmer stehen, Tee trinken und Dialoge führen konnte. Also steckte er das wilde Monster kurzerhand in einen zeitgemäßen Frack.
Aber warte mal. Ich verstehe, dass er einen Anzug tragen musste, um mit den anderen Schauspielern irgendwie sprechen zu können. Aber woher kommt dann dieses unfassbar ikonische Kostüm? Also dieser gigantische, flatternde, schwarze Umhang mit diesem hohen Kragen, den trägt ja nun wirklich niemand beim 5-Uhr-Tee.
Das war ebenfalls pure Bühnentechnik. Auf so einer kleinen Londoner Bühne der 1920er Jahre hatte man keine großen Spezialeffekte oder aufwendige Schnitte wie im Film. Dracula musste immer wieder scheinbar aus dem Nichts auftauchen und sich dann magisch in Luft auflösen.
Ah, wie bei Zaubertricks.
Genau. Dieser weite, schwarze Stoff diente ganz einfach dazu, die Bewegungen des Schauspielers zu verschleiern. Er konnte den Umhang vor sich reißen, sich durch eine Falltür im Bühnenboden absenken oder unauffällig durch einen Vorhang verschwinden, ohne dass das Publikum die mechanischen Bewegungen seines Körpers gesehen hat.
Das ist ja genial banal.
Gesicht im schwachen Scheinwerferlicht einfach perfekt ein. Aus einer reinen theatertechnischen Notlösung, um simple Tricks zu verdecken, wurde so das berühmteste Kleidungsstück der Horrorgeschichte.
Das ist echt unglaublich. Und diese, ja, eigentlich total verfälschte Bühnenversion, die ging dann um die Welt. 1927 kam das Stück an den Broadway in New York und 1931 machte das Universal Filmstudio dann diesen berühmten Film daraus, der unser Bild bis heute prägt.
Ja, und da übernahm dann Bela Lugosi diese Bühnenrolle und fror sie quasi für die Ewigkeit ein.
Also was bedeutet das alles?
Lugosi nahm dieses praktische Bühnenkostüm und füllte es mit einer völlig neuen Psychologie. Er sprach extrem langsam, fast hypnotisch. Er bewegte sich mit so einer eisigen, berechnenden Eleganz. Er war nicht mehr das animalische Raubtier, das durchs Fenster bricht.
Er war höflich.
Er war die Gefahr, die du selbst durch deine Haustür hereinbittest. Und das traf den Nerv einer völlig neuen Zeit. Die Gesellschaft nach dem Ersten Weltkrieg hatte nämlich ganz andere Ängste als die Viktorianer.
Weil der Krieg das Konzept von Gut und Böse total verändert hat, oder?
Der Erste Weltkrieg hatte brutal demonstriert, dass die größte Vernichtungsmaschinerie der Geschichte nicht von irgendwelchen wilden Bestien ausging, sondern von hochkultivierten, modernen, perfekt organisierten Nationen.
Ja, Technologie als Waffe.
Das Monströse kam eben nicht mehr aus einem dunklen transsilvanischen Wald. Das Monströse trug plötzlich tadellose Uniformen, sprach mehrere Sprachen, war gebildet und saß vielleicht als völlig unauffälliger Nachbar neben dir im Restaurant.
Puh, Gänsehaut.
Diese neue paranoide Angst der Zwischenkriegszeit, dass das Böse zivilisiert und mitten unter uns ist, das hat Lugosis Dracula perfekt verkörpert. Das Publikum fürchtete sich nun vor der höflichen, aristokratischen Distanz weit mehr als vor offener Gewalt.
Das ergibt
absolut Sinn. Aber das bringt mich zu einer Sache, die ich einfach nicht loswerde. Wenn wir uns Bram Stoker ansehen, diesen Mann, der Nacht für Nacht am Schreibtisch geschuftet hat, der Gezeiten berechnet und Zugstrecken abgemessen hat.
Ja.
Alles, um diesen gigantischen, facettenreichen Roman über Technologie, Wissenschaft und Informationsbeschaffung zu entwerfen. Ist das nicht wahnsinnig deprimierend? Dass Hollywood und das Theater sein tiefgründiges Werk nehmen, fast alles davon wegschneiden und seine komplexe Figur einfach durch einen Typen im Plastikumhang ersetzen? Für einen Autor muss das doch die reinste Tragödie sein, oder nicht?
Auf den ersten Blick wirkt das wie ein totaler Verrat am Originalwerk, da hast du recht. Aber in der Literaturwissenschaft bewertet man das oft ganz anders. Genau dieser Vorgang markiert nämlich den extrem seltenen Übergang von einem bloßen Bestseller zu einem echten kulturellen Mythos.
Okay, wie meinst du das?
Ein Bestseller ist starr. Er beantwortet sehr gut die Fragen seiner eigenen spezifischen Zeit und danach verstaubt er im Regal. Ein Mythos hingegen, und das hat Stoker unbewusst erschaffen, der besitzt eine so starke universelle Grundstruktur, dass er wie eine leere Leinwand funktioniert.
Er überlebt, weil er sich anpasst?
Völlig richtig. Jede neue Epoche, jede neue Generation kann ihre ganz eigenen aktuellen Ängste in diese Figur hinein projizieren. Für die Viktorianer war es die Angst vor dem irrationalen Rückschritt. Für die Generation nach dem Weltkrieg war es die Angst vor dem kultivierten Bösen.
Und heute?
Heute interpretieren wir Vampire oft als Metaphern für Viren, für Sucht oder toxische Beziehungen. Dass Stokers Werk diese extremen Metamorphosen, also vom Ungeheuer zum Aristokraten, vom Buch zur Bühne zum Blockbuster-Kino nicht nur überstanden hat, sondern dadurch immer weiter wächst, das ist kein Scheitern.
Es ist ein Beweis für die Qualität.
Es ist der ultimative Triumph eines Autors. Seine Schöpfung hat die Schwerkraft des Papiers überwunden und ist ein fester Bestandteil des kollektiven menschlichen Gedächtnisses geworden. Dass sich die Figur verselbstständigt hat, zeigt, wie brillant die Grundidee war.
Das ist ein toller Blickwinkel. Wenn wir diese Analyse jetzt zum Abschluss bringen, stellt sich natürlich die Frage, wie können wir Bram Stoker selbst, diesem wirklich akribischen Handwerker, heute eigentlich noch angemessen gerecht werden, ohne dass wir sofort wieder den Filmvampir mit den falschen Reißzähnen vor Augen haben?
Da gibt es ein sehr schönes Beispiel.
Genau, in unseren Quellen ist mir dann nämlich ein faszinierendes Detail aufgefallen. Die Firma Montblanc hat in ihrer Writer's Edition eine spezielle Serie von extrem hochwertigen Schreibgeräten für Bram Stoker herausgebracht. Und das Design ist wirklich bemerkenswert.
Diese Sammleredition ist ein wunderbares Beispiel für eine gelungene Würdigung. Wenn solche Firmen popkulturelle Themen aufgreifen, bedienen sie sich ja meistens der einfachsten visuellen Reize.
Ja, Bluttropfen, Fledermäuse.
Aber dieses spezielle Design ignoriert die ganzen bekannten Filmbilder völlig. Man sucht vergeblich nach einem schwarzen Cape oder Anspielungen auf Bela Lugosi.
Ich habe mir die Bilder von dem Füller angesehen. Das Design verweist stattdessen massiv auf die Architektur und die Dunkelheit. Die Feder ist zwar mit einem Fledermausmotiv graviert, aber der Körper des Stifts erinnert eher an gotische Säulen und Blutflecken. Und es geht vielmehr um das Schreiben selbst.
Es ist eine physische Hommage an den Schreibprozess. Es erinnert uns an die endlosen Manuskriptseiten in der Bibliothek in Philadelphia, an die hart erarbeitete Struktur der Erzählung, das Sortieren der Telegramme, das Streichen von Sätzen.
An die Tabellenkalkulation.
Ja, genau. Es erinnert an den Autor, der nach einem ohnehin schon kräftezehrenden Arbeitstag als Manager am Theater in den späten Nachtstunden am Schreibtisch saß und sich dieses Universum akribisch erarbeitet hat. Das Objekt feiert nicht den Vampir, es feiert den Buchhalter des Schreckens.
Der Buchhalter des Schreckens, das ist perfekt. Das bringt unsere Reise heute eigentlich auf den perfekten Punkt. Wir haben gesehen, echte Mythen, Figuren, die Jahrhunderte überdauern, entstehen in der Regel nicht durch einen romantischen Blitz der Inspiration.
Sehr selten.
Sie entstehen durch brutale Ausdauer. Durch das penible Studieren von Fahrplänen, das stundenlange Brüten über Landkarten und durch geduldiges, unbeirrbares Handwerk. Bram Stoker starb 1912. Er wurde respektiert als Theatermann, aber er verließ diese Welt völlig ahnungslos.
Er wusste nicht, was noch kommt.
Er hatte keine Ahnung, dass seine Figur bald die Bühnen der Welt erobern, die Geschichte des Kinos maßgeblich prägen und absolut unsterblich werden würde.
Er hat etwas erschaffen, das groß und stabil genug war, um ohne seinen Schöpfer weiterzuleben.
Und genau da möchte ich dich, lieber Zuhörer, mit einem letzten Gedanken entlassen. Einen Gedanken, den du vielleicht mal für dich selbst durchspielen kannst. Wir haben heute beobachtet, wie Dracula immer gigantischer und berühmter wurde, während Bram Stoker, der Mensch aus Fleisch und Blut, fast völlig aus der Geschichte radiert wurde.
Mhm.
Ist das vielleicht der unausweichliche, wahre Preis für absolute Literaturunsterblichkeit? Der vollkommene Verlust der eigenen Identität? Stell dir mal vor, du sitzt nachts am Schreibtisch und erschaffst etwas, das so gewaltig, so universell ist, dass die gesamte Welt es behält und für immer liebt, aber im Gegenzug werden dein Name und dein Gesicht völlig vergessen. Du wirst quasi zum Schatten deiner eigenen Idee. Würdest du diesen Tausch eingehen? Denk mal drüber nach.